das Bedürfnis, die eigene Identität hervorzuheben, geht mit der Herstellung von Unterschieden einher. Unterschiede zu den anderen. Immanuel Kant zum Beispiel war der Auffassung, dass alle Menschen frei sein sollten. Menschen, seiner Meinung nach, waren solche, die den Mut hatten, von ihrer Vernunft Gebrauch zu machen. Denn Freiheit ist das Ergebnis der Ausübung von dieser Willenskraft. Eingeborene in Tahiti waren seiner Auffassung nach keine Menschen, weil sie eben von dieser Vernunft, so dachte er, keinen Gebrauch machten. Das Verschwinden ihrer Kultur, also der Kultur der Tahitianer, könnte die Welt verkraften. Um mit Kant zu diskutieren, musste man nicht nur zeigen, dass die Menschen auf Tahiti wohl denken können, sondern auch, dass es falsch ist, Freiheit nur auf Menschen zu beschränken, die denken. Dass Menschen, die in der Entwicklungspolitik tätig sind, Vorurteile haben, ist eigentlich keine spannende Nachricht. Wie gesagt, wir alle haben Vorurteile, auch wenn manche von uns besser damit umgehen können als andere. Aber die Machtverhältnisse, welche die Entwicklungspolitik selbst konstituieren, können diese Vorurteile zu einem schwerwiegenden Problem machen. Ich möchte drei Eigenschaften thematisieren, die sowohl allgemeiner Natur sind, als auch typisch sind für den entwicklungspolitischen Kontext. Es handelt sich genau genommen um Denkfehler. Und der erste Denkfehler bezieht sich auf die Art und Weise, wie wir uns mit einer Gruppe identifizieren. Sie sind Deutsche und ich bin Mosambikaner. Und wenn Sie das Bedürfnis haben, eine Grenze zwischen Menschen zu ziehen, die Sie als Deutsch bzw. als Mosambikaner beschreiben, werden Sie auch Merkmale herausheben oder hervorheben, die vielleicht für Sie typisch sind für die jeweilige Gruppe. Und diese Merkmale müssen nicht unbedingt negativ besetzt sein. Das Problem entsteht woanders, und zwar dort, wo Sie annehmen, dass jedes Mitglied der Gruppe Träger dieser Merkmale ist. Sind die Deutschen fleißig? Dann ist jeder einzelne Deutsche fleißig. Sind Mosambikaner soziologisch veranlagt? Dann ist jeder einzelne Mosambikaner soziologisch veranlagt. Und man nennt das in der Logik ökologischen Denkfehler, was sehr gut zu Freiburg passt. Dieser Denkfehler kann verheerende Folgen haben in der Entwicklungspolitik. Man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass entwickelt sein eine Eigenschaft sei, die jeden einzelnen Helfer beschreibt. Ist Baden-Württemberg das Tüftlerländle? Dann sind alle Helfer, die aus diesem Ländler kommen, Tüftler. Ist Deutschland eine Demokratie? Dann sind alle Deutsche Demokraten. Jetzt dürfen wir lachen. Ist Mosambik ein korruptes Land? Dann sind alle Mosambikaner korrupt. Ich habe es oft in der Entwicklungspolitik beobachtet, wie manche Helfer arrogant geworden sind, einfach weil sie das Verhältnis zur eigenen Kultur bzw. zur eigenen Gruppe nicht so richtig deuten könnten. Ich glaube, auch ein Problem, was sich da einschleicht, ist, dass Entwicklungshelfer manchmal vergessen, dass sie in effizienten Institutionen arbeiten, und sie arbeiten mit Partnern, mit Afrikanern, die nicht in effizienten Institutionen arbeiten. Der zweite Denkfehler hat damit zu tun, wie man die Leistung der eigenen Gruppe zeitlich deutet. Deutschland zum Beispiel ist eine Gesellschaft, die Leistung honoriert. Sie bemüht sich über politische Arrangements sicherzustellen, dass alle die gleichen Startbedingungen, die gleichen Chancen genießen. Aber wir wissen wohl, wie schwierig es ist, gerechte Bedingungen für alle zu schaffen. Der schulische Erfolg, das weiß man auch hier in Deutschland, hat viel mit dem familiären Hintergrund zu tun. Der berufliche Erfolg genauso. Es ist leicht zu denken, vor allem wenn man zu den Erfolgreichen zählt, dass der eigene Erfolg auf die individuelle Leistung zurückzuführen sei. Das wäre grundsätzlich unproblematisch, wenn diejenigen, die sowas behaupten, nicht gleichzeitig behaupten würden, dass die Menschen, denen es schlecht geht, selber schuld sind. Philipp Lepenis, ein Deutscher, beschreibt die Entwicklungszusammenarbeit nicht zu Unrecht als die institutionalisierte Besserwisserei. Schließlich gibt es einen weiteren Denkfehler, der alles toppt. Meiner Gruppe geht es ja gut, der anderen Gruppe geht es nicht so gut. Es ist meiner Pflicht, der anderen Gruppe zu helfen. Ich bin als Mitglied einer Gruppe, der es gut geht, verpflichtet, den anderen zu helfen. Und da ist zunächst einmal nichts dagegen einzuwenden, wenn Menschen glauben, dass sie anderen helfen sollen. Was aber die meisten vernachlässigen und in der Entwicklungspolitik verheerende Folgen haben kann, so ist die Kolonialherrschaft begründet worden. Fortschritt einführen, Zivilisierung von Wilden. Dabei sind Lebenswelten umgekrempelt worden und die dazugehörigen Menschen vor der Aufgabe gestellt worden, sich in einer Welt zurechtzufinden, die sie nicht geschaffen haben. Die Entwicklungspolitik versucht im Grunde, Dinge zu reparieren, die ihren Ursprung genau da haben, nämlich in der Überzeugung, dass man moralisch verpflichtet sei, anderen zu helfen. Deswegen tut sich die Entwicklungspolitik schwer damit, auf den Menschen zuzuhören, die Gegenstand ihrer Intervention sind. Und deswegen pflege ich immer zu sagen, dass wichtiger als die Pflicht, anderen zu helfen, die Pflicht ist, anderen keinen Schaden zuzufügen. Die Pflicht, anderen keinen Schaden zuzufügen, ist die einzige moralische Verpflichtung, die ich eigentlich sehe in diesem Kontext. Und in den letzten Jahren hat sich einiges in der Entwicklungszusammenarbeit getan. Immer mehr Organisationen reden zum Beispiel von Do-No-Harm-Prinzipien, was im Grunde dieser Einstellung Rechnung trägt, die ich für richtig halte. Aber eben, wenn es meiner Gruppe gut geht und ich in der Lage bin, anderen zu helfen, kann ich neben den vielen guten Sachen, die ich leisten kann, viel Unheil anrichten. Wie sagt man das so schön auf gut Deutsch? Das Gegenteil von gut ist nicht böse, sondern gut gemeint. Ich beobachte mit großem Vergnügen, wie die Schweiz zum Beispiel auf die Ernennung von einem Afrikaner, Tidjane Thiam, zum CEO der Credit Suisse, einer der großen Banken. Tidjane Thiam kommt aus der Elfenbeinküste. Ja, wie die Schweiz darauf reagiert. Die Journalisten wissen nicht einmal, wie sie darüber berichten sollen. Sollen sie schreiben, dass ein Schwarzer ernannt worden ist? Oder sollen sie lieber schreiben, ein kompetenter Mensch ernannt worden ist? Ich meine, die kleine Schweiz, die steht Kopf und ist ratlos. Sie verwaltet nun nicht nur schwarze Gelder, sondern sie lässt Schwarze die Gelder verwalten. Und ob das funktionieren kann, ja. Ich habe sogar aus diesem Anlass eine Art Kniege im Umgang mit farbigen Führungsmenschen verfasst, um eben den Schweizer dabei zu helfen. Und meine Ratschläge sind besonders natürlich an die Chefetagen gerichtet, damit sie wissen, wie sie nun Smalltalk gestalten können. Denn die Gefahr, in Fettnäpfchen zu treten, ist jetzt groß. oder größer geworden. Ich sage zum Beispiel, dass sie auf die Fragen aufpassen sollen, die sie stellen. Sie sollen sensibel sein bei der Wahl von Themen und natürlich vorsichtig sein bei der Verwendung von bestimmten unschuldigen Ausdrücken. Ich meine, wenn der Credit Suisse nicht gut geht, darf man dem CEO nicht sagen, ich sehe schwarz. Ich meine, das nicht alle Fragen kommen gut an, wenn man sich mit Afrikanern unterhält. Die Frage zum Beispiel, ob der Herr Tijan Cham gerade eine Lehre bei der Bank absolviert. Und damit geht auch die Frage einher, ob er nun immer hier leben möchte, also in der Schweiz. Und das ist wirklich unterste Schublade. Die Frage vermittelt immer den Eindruck, dass jeder Afrikaner seinen Platz hat, wo er nach getaner Arbeit zurückgehen muss. Jeder andere darf leben, wo er möchte, nur nicht der Afrikaner. Und das ist unfair. Man sollte einfach die Tatsache akzeptieren, dass Menschen das Wort Globalisierung genauso verstehen können, wie sie es verstehen. Und da wir beim Verstand sind, sollte man solchen Menschen nie fragen, wo sie so gut Englisch oder Französisch oder Deutsch gelernt haben. In Afrika ist Mehrsprachigkeit Kindergeburtstag. Es gibt sehr wenige Afrikaner, die nur eine Sprache sprechen. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie aus einer mündlichen Tradition kommen. Afrikaner lernen andere Sprachen, damit sie mit anderen Menschen kommunizieren können. Und schwieriger wird es natürlich bei den Themen. Normalerweise muss der Afrikaner alles lernen, was mit Europa zu tun hat. Also Literatur, Kunst, Musik, Sport und Philosophie. Ich baue immer Namen von Philosophen in meine Vorträge ein, damit ich die Zuhörer einschüchtern kann. Deswegen sollten Sie einen Mann wie Tijan Cham oder mich lieber mit Ihrem Wissen über Käsespätzle und Maultaschen imponieren. Und das ist sicheres Terrain. Man sollte auch der Versuchung widerstehen, Afrikaner für Dinge zu bewundern, für welche Europäer keine Urheberrechte besitzen. Pünktlichkeit, Fleiß, Sauberkeit. Solche Tugenden kommen in Afrika häufiger vor, als Sie vielleicht denken. Vorurteile ergeben sich aus der Grenzziehung. Und diese Grenzziehung stellt die Bedingung für die Wahrnehmung der anderen, der zu unserem Wissensgegenstand wird. Um dagegen vorzugehen, muss man mit den Voraussetzungen von unserem Wissen befassen, nicht mit den einzelnen Wissensinhalten, die sich aus dieser Grenzziehung ergeben. Applaus